Gnade mit unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, freue mich hier zu sein. Zwei von den Älteren, um nicht zu sagen von den Alten, haben mir am Anfang gesagt, willkommen zu Hause. Und ich nehme das immer gerne an. Ja, obwohl ich mich zu Hause nicht so oft sehen lasse. Aber es ist immer schön, es ist immer ein besonderer Sonntag für mich. Und wenn ich das so überlege, zu Hause sein für Christen, dann hat das irgendwie auch mit unserem Thema heute zu tun. Denn es geht darum, um die Schwestern und Brüder in der Welt, ja, die das vielleicht nicht so einfach sagen können, dass sie ein geistliches Zuhause haben oder deren geistliches Zuhause ständig umkämpft ist, sehr fragil oder ja, wie auch immer. Es geht um verfolgte Christen. Vielleicht wurde das schon deutlich, auch in der Lesung, die wir gehört haben. Ich habe auch einen Text dazu ausgewählt, von einem König, der ein großes Standbild errichten lässt. Und er ruft alle zusammen, um dieses Standbild und damit auch den König anzubeten. Ich lese einen Text aus Daniel Kapitel 3 ab Vers 8. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten. Wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Liebe Schwestern und Brüder, in der glücklicherweise verflossenen DDR gab es einen bekannten Sportreporter. Das war Heinz-Florian Oertel. Eigentlich war der Kult, den kannte jeder. Was natürlich auch nicht schwer war, denn die DDR war ja bekanntlich überschaubar. Auch wenn immer gesagt wurde, wir haben die größte DDR der Welt, ja, war überschaubar. Es kannte jeder ihn und er hat nämlich alles, was große Ereignisse war, hat er kommentiert über viele, viele Jahre lang. Er war natürlich linientreu und er war auch klar bei der Stasi. Das sage ich jetzt nicht, weil Sie wissen, es wird man schnell verklagt. Deswegen steht bei Wikipedia, ich zitiere Wikipedia hier. Aber was er auch war, er war unheimlich begeisterungsfähig. Ja, also das war natürlich auch für sein Land und alles. Und es gab ja aufgrund des staatlich verordneten und geförderten Dopings natürlich auch viele sportliche Anlässe, wo er da auch besonders Begeisterung zeigen konnte. Und legendär war seine Reportage 1980 bei der Olympiade in Moskau beim Marathon. Beim Marathon lief Waldemar Czierpinski aus Sachsen-Anhalt und der lief also zum zweiten Mal Gold. Ja? Und als der so in die Stadionrunde, in das letzte da einbog, da konnte also Heinz-Florian Oertel nicht mehr an sich halten und hat Folgendes ausgerufen: Liebe junge Väter oder Angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da. Das ist also bis heute ist das legendär. Und jetzt fragen Sie sich, warum erzählt er das? Ja? Deswegen, weil ich würde eigentlich heute auch gerne ausrufen, und zwar in allem Ernst, liebe werdende Eltern, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Söhne Schadrach, Meschach und Abednego. Ja? Das Problem ist, ja, ich sehe das schon, ich sehe hier in die Runde, für die meisten ist es altersmäßig jetzt nicht mehr so das Thema, für einige vielleicht schon, aber es erfordert ja auch Mut. Ja? Es würde auch Mut erfordern, ich überlege, Schadrach Lack, Meschach Wicke, Abednego Silvester, da braucht man Mut. Also Ihr Freund Daniel, der hat es so namensmäßig schon da weitergebracht. Dabei sind es, und da komme ich jetzt wirklich zum Ernst des Tages, dabei sind es ehrenwerte Namen. Und es sind Namen, die uns wichtig sein sollten. Es sind Vorbilder für uns, wie viele andere, von denen wir keinen Namen kennen, die uns, ja, die schnell vergessen sind. Und auch dieser Text, den ich gelesen habe von dem Feuerofen, der findet sich in keiner kirchlichen Perikope. Man muss ihn schon so raussuchen. Und wir wollen Gelegenheit nutzen und an diese Märtyrer erinnern. Märtyrer, das ist nämlich auch so etwas, viele können damit nichts mehr anfangen. In meiner Zeit, wo ich die Konfirmanden hatte, die hörten Märtyrer und dachten immer an ein Auto, ja, an einen Märtyrer. Ja, ist wahr, ist so, ja. Ist jetzt, ja. Also es ist nicht mehr klar, was ist ein Märtyrer? Ja, fragen Sie mal einen jungen Menschen, was ist ein Märtyrer? Ja. Und im letzten Jahr, auch da wird es wieder ernst, im letzten Jahr gab es in Berlin, und das wechselte dann noch, eine Ausstellung. Da wurde in Berlin eine Ausstellung eröffnet, die war zuvor in Kopenhagen, die kam auch von da, und zwar das Märtyrermuseum. Bei dieser Ausstellung, vielleicht haben Sie es mal gehört oder gelesen, da gab es verschiedene, die als Märtyrer vorgestellt wurden, unter anderem Sokrates, ja, oder die heilige Apollonia, eine christliche Frau aus dem 3. Jahrhundert, Rosa Luxemburg, Pater Maximilian Kolbe, Martin Luther King, aber genauso waren in dieser Reihe auch eine tschetschenische Terroristin, die in Moskau eine U-Bahn in die Luft gejagt hatte, einer der Attentäter des Pariser Clubs Bataclan und auch Mohammed Atta, der ein Flugzeug in das World Trade Center steuerte. Ja? Und das finde ich schon sehr absurd. Das heißt, da waren Menschen, die für ihren Glauben oder auch für ihre politischen Überzeugungen von anderen ermordet wurden, in einem Atemzug genannt mit solchen, die selber zu Massenmördern wurden. Ja? Und alles irgendwie Märtyrer? Ist da irgendwas völlig durcheinander geraten, dass da niemand mehr unterscheiden kann? Was ist das eigentlich? Und deswegen finde ich es gut, dass wir mal in die Bibel schauen. und mal sehen, erfahren, woher kommt eigentlich so ein Martyrium? Ja? Wie geschieht sowas? Wir lesen zuvor, leider konnte ich das ganze Kapitel nicht vorlesen, ja, es kommt ja vorher was, hinterher interessant, schauen Sie selber, Daniel 3. In Babylon gibt es eine neue Verordnung, so fängt das ja meistens an. Nebukadnezar lässt ein goldenes Standbild errichten. Ja? Nebukadnezar war nicht nur König, sondern er war oberster Feldherr und erster Priester auch seines Volkes und sozusagen Stellvertreter seines Gottes auf Erden. Und das war wohl auch dieses Standbild der Gott Marduk. Und diese Statue war offensichtlich 30 Meter hoch, machte schon was her also. Und in diesem Staat gab es so eben eine Theokratie. Da war alles dem untergeordnet, eine Einheitsreligion, Thron und Altar zusammen, totalitär. Ja? Totalitär. Und jetzt ist klar, er hat dieses Standbild gebaut, das steht da nicht einfach so, sondern es bedarf einer Einweihung. Ja? Ein Weiheakt ist immer wichtig. Ja? Und alle bekommen die Order, wenn die Posaunen jetzt ertönen und die ganzen anderen Instrumente, ich habe das vorgelesen, da ist alles da, was Musik machen kann, dann sollen alle niederfallen und anbeten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in so einer Situation gewesen sind. Ich denke, das ist nicht einfach. Nicht einfach. Gab es einen Fahnenappell oder so. Mit dem Niederknien war da noch nicht, aber es ist schon, ja. Und nun machen die das auch natürlich, weil es gefordert ist und sie merken, drei Leute bleiben stehen. Das sind drei von den Juden, die dorthin ja mit vielen anderen, wir wissen das, ins Exil gebracht worden sind, da in Babylon im Exil leben müssen. Aber es sind auch fähige Leute, die es zu etwas gebracht haben in diesem fremden Land, die sogar als Verwalter, weil sie fähig sind, als Verwalter über einzelne Bezirke im Land gesetzt worden sind. Ja? Das heißt, die waren durchaus loyal gegenüber ihrer Obrigkeit. Und zwar wahrscheinlich, weil sie auch in ihrer Bibel oder was sie hatten, gelesen haben, Suche der Stadt Bestes, solche Dinge, wo wir immer wieder hören, ja, wir sind gefordert auch, egal wie es um uns herum aussieht, politisch oder so, wir sollen auch das Gute für unser Gemeinwesen suchen und uns daran beteiligen. Die waren nicht irgendwo im Widerstand oder sowas gegen die Babylonier, sondern im Gegenteil, sie waren an entscheidender Stelle und taten, was ihnen möglich war. Aber jetzt, in dem Moment, da scheren sie aus. Obwohl zuvor, wir haben es auch gelesen, deutlich mit der Todesstrafe gedroht wurde. Und mögen sie auch bisher wirklich gut gearbeitet haben, loyal gewesen sein in ihren Ämtern, das zählt jetzt alles nicht mehr. In dem Moment, wo es hier um die Machtfrage geht, ja, um die Machtfrage, um diesen Gott und diesen König, der ihn repräsentiert. Und nun sollen die Juden brennen, so wie vorher auch ihr Tempel in Jerusalem. Und das, wenn wir das lesen, das zeigt schon mal, ein Martyrium, das sucht sich keiner selber aus. Ja? Da macht man sich nicht, hängt man sich nicht einen Sprengstoffgürtel um und sucht große Menschenmenge auf oder fährt mit dem LKW irgendwo in den Weihnachtsmarkt. Das sucht man sich nicht aus, sondern die Umstände führen erstmal dazu. Es geht immer ähnlich los. Eine Regierung erlässt eine neue Vorschrift. So, ja, alle sollen den Führereid leisten. Ja. Alle sollen einen Arianachweis bringen. Alle sollen irgendwo zur Jugendweihe gehen. Alle sollen irgendwo Mitglied werden in einer Partei oder in einer HJ oder in einer FDJ oder wie auch immer. Alle sollen am Feiertag eine Fahne raushängen. Alle sollen eine Resolution unterschreiben. Und das Kennwort, Sie merken das schon, heißt alle. Das ist jetzt keine Option, Das gilt für alle, das gilt flächendeckend. Und garantiert ist es meistens auch so, dass fast alle mitmachen. Das ist auch ein ehernes Gesetz. Und je höher einer in seiner Laufbahn gekommen ist, umso mehr hat er zu verlieren. Ja, umso mehr wird er sich überlegen, ob er sich das leisten kann, an der Stelle auszuscheren. Je höher du stehst, umso tiefer kannst du fallen. Und so ist es auch hier in Babylon. Wenn nicht bei diesen drei dieses unbequeme Gewissen gewesen wäre. Schadrach, Meschach, Abednego, ja, wir wollen ruhig diese Namen nennen, auch wenn manchmal Zungenbrecher dabei sind. Wir wollen sie nennen, sie verweigern sich. Nicht den Gehorsam, wie gesagt, dem König gegenüber, dem Vorgesetzten. Das sind keine Anarchisten oder irgendwas. Aber sie verweigern sich diesem göttlichen Anspruch. Das ist der Punkt. Was Gottes ist, so wissen sie, das können sie auch nur Gott geben. Und deswegen wollen sie jetzt, das ist auch immer da klar, und zwar gerade bei denen, die ja vielleicht auch selber nicht mit bestem Gewissen da niedergefallen sind, von denen werden sie angeschwärzt und werden gesagt, diese drei, ja, die machen nicht mit. Zuerst heißt es, heil dem König ewig, sagt die Menge, und dann sagen sie, aber die da, ja, die drei Juden. Und dann müssen diese drei sich verteidigen, müssen irgendetwas sagen. Und sie argumentieren zweifach. Sie sagen erstens, Gott, unser Gott, er kann uns aus dieser Situation erretten. Und zweitens, das ist aber nicht die Bedingung für uns, dass wir ihm folgen. Wenn er uns nicht rettet, selbst dann werden wir unsere Meinung nicht ändern. Ja, wir merken, das ist ein großes Vertrauen in dieser Situation. Eine innige Beziehung zu ihrem Gott spricht aus diesen Worten. Und in dieser Stunde ist nun die Stunde des Eingreifens Gottes da. Ja, sie ist sichtbar da. Ja, obwohl in diesem Feuerofen verbrennen die drei nicht. Ja, es wird dann, lesen Sie es ruhig nach, es wird sogar an der Temperatur gedreht. Ne? Nebukadnezar lässt noch mal besonders aufheizen, als ob das noch nicht reicht, so ein Feuer. Sie verbrennen nicht und sie bekommen da im Ofen sogar noch Gesellschaft, wird gesagt, ein Vierter wird dann gesichtet. Wer ist das? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall wird deutlich, Gott bewahrt. Die riechen nicht mal nach Rauch, so wird es, das ist ja eigentlich da alles geschehen, die riechen noch nicht mal nach Rauch, als sie wieder rauskommen. Und so wird die Verweigerung, die sie an dieser Stelle an den Tag legen, diese drei, zu einem mächtigen und von Gott unterstützten Zeugnis. Das ging mal gut aus. Wir wissen aber, längst ist das nicht immer der Fall. Dann wäre es auch leicht, so ein Martyrium. Es ist heute angebracht, an die Verfolgten zu denken, ja? Gerade auch von uns. Ja, Sabine sprach vorhin, wir sollen über den Wochenspruch predigen. Jetzt habe ich die ganze Zeit da gesessen, aber machst doch eine Predigt über den Wochenspruch. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ja, das heißt, diese Menschen, für die wir nachher auch einige stellvertretend beten wollen, die sind uns anvertraut. Ja? Ist es nicht vielleicht so, dass sie für uns vielleicht stellvertretend in vielen Ländern der Welt dieses Martyrium erleiden? Und was haben wir, was uns davor schützt oder ja, was wir dazu getan haben? Ja, wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Also das heißt, es ist angebracht, dass wir an Schwestern und Brüder, die demselben Herrn zugehörig sind wie wir, ja, die wirklich zu unserer, deswegen heißen die Schwestern und Brüder, weil die zu unserer Familie gehören, dass wir die an die denken. Ja? Und das sind in der Geschichte Wir denken nur allein an die 6 Millionen Landsleute von Schadrach, Meschach und Abednego, die auch im Feuerofen landeten. Feuerofen aus deutscher Produktion. Und die Sache ist auch noch nicht ausgestanden. Wir merken das immer wieder. Ja? Wir hören das. Manchmal werden nur die Fahnen verbrannt. Manchmal einer, der eine Kippe aufhat, angegriffen. Ja? Oder der Staat Israel als Ganzes seiner Existenz angefragt. Das ist das eine. Und dann, wie gesagt, denken wir auch an die Millionen christlicher Schwestern und Brüder in vielen Ländern. Meine Frau und ich haben in diesem Jahr auch teilweise gelesen ein Andachtsbuch von Open Doors, die sich ja dieser Menschen annehmen. Das hieß Mit Jesus im Feuerofen. Ja? Das heißt, da ging es auch um diese Menschen, die auch so wie diese drei zu leiden haben, aus vielen Ländern, die etwas von ihren Erfahrungen schrieben, ganz unterschiedliche Menschen, aber allen war gemeinsam, dass sie um des Glaubens willen verfolgt werden. Ja. Und unsere Aufgabe ist es, an sie immer wieder zu denken und auch die zu ehren, die uns vorangingen. Ich denke einfach an Dietrich Bonhoeffer natürlich, an Paul Schneider oder Oskar Brüsewitz oder Oskar Romero. Viele andere, die eben keinen bekannten Namen haben, gehören auch dazu. Und dass wir für die beten, die heute betroffen sind. Dass wir das regelmäßig machen, auch in unseren Gottesdiensten. Ja? Überlegen Sie mal, ob es da nicht auch Möglichkeiten gibt, diese Idee einfach hier immer mal wieder einzustreuen. Ihr Schicksal darf uns nicht gleichgültig sein. Und sie stehen stellvertretend auch für uns. Und dazu gehört auch, dass wir Open Doors und ähnliche Werke auch unterstützen, auch mit unseren Gaben, wie wir das können. Denn die geben den Verfolgten auch eine Stimme, ja, und sind in vielen Ländern unterwegs und ja, eben auch denen eine Stimme, die sonst unbekannt blieben, ja, weil sie eben nicht irgendwie prominent sind. Die bittere Wahrheit ist, noch mancher wird brennen, bis Jesus wiederkommt. Der Jesus, den vielleicht Schadrach, Meschach und Abednego noch nicht kannten, vielleicht, aber man weiß es nicht, die Theologen überlegen da, ob er vielleicht der Vierte war, der dort mit im Ofen saß bei ihnen in der Anfechtung. Und er, Jesus, er hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn wir in Matthäus 13 nachschauen, da wird es selbst beim jüngsten Gericht wieder einen Feuerofen geben, aber die Belegschaft ist da ausgetauscht. Das sind auch harte Worte, die wir da hören. Die möchte nicht jeder hören, solch ernste Worte. Aber für viele Geschwister in der Verfolgung heute sind das sehr tröstliche Zusagen, weil sie daran sich festhalten und sagen, ja, unser Schicksal wird sich einmal wenden und die Dinge werden sich radikal ändern. Das ist ihre Hoffnung. Und bis dahin, bis zu dieser Wiederkunft, ist auch eine bekennende Kirche gefragt, die wir vielfach ja in unseren Breiten vermissen. Nicht nur in den Diktaturen, sondern auch gerade bei uns ist die bekennende Kirche gefragt. Und auch wir werden einmal gefragt werden, vor welchem goldenen Standbild bist du denn oder bin ich denn niedergefallen? Darum lasst uns deswegen auch immer darum beten, dass wir nicht selber in Versuchung fallen. Amen.